Ich freue mich sehr, dass du heute beim Podcast 360 Grad Global Talent Management dabei bist. Willkommen, ich bin Sahar, Gründerin, Diversity Coach, interkulturelle Trainerin und Speakerin. Dieser Podcast umfasst Themen rund um Leadership, eine gesunde und starke Arbeitskultur, Diversität und Inklusion und New Work. Unsere Gespräche sind vor allem spannend für Führungs- und Fachkräfte, Leaderinnen und Leader, People und Culture, Fachexpertinnen und Experten, CEOs und jeder, der eine starke, offene und nachhaltige Firmenkultur aufbauen und fördern will. Ihr erhaltet Einblick in Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft mit unterschiedlichen Backgrounds. Unser Thema heute ist interkulturelles Bewusstsein und der Einfluss auf Leadership und Innovation. Viele Firmen suchen nach Lösungen in der Zusammenarbeit mit globalen Teams und Leaders. Komplexe und ständig ändernde Arbeitsanforderungen und Erwartungen zeigen, dass ein klares interkulturelles Know-how die Kommunikation miteinander erleichtern kann. Eine kultursensible Kommunikation kann vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen stärken und hat einen positiven Einfluss auf den Innovationsprozess. Mein Gast heute ist Christine Zwahlen. Schön, dass du heute dabei bist.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute.
Ich würde sehr gerne zu Anfang ein paar Infos zu Christine mit euch teilen. Christine Zwahlen hat ein Diplom in International Business Management und einen MAS in Business Transformation. Sie hat 15 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit in Retail und Supply Chain. Sie ist zudem Co-Founderin von Bold Steps GmbH. Bold Steps unterstützt Firmen und Professionals an der Schnittstelle von Transformation, Nachhaltigkeit und Leadership. Im Moment ist sie dran, sich in Self-Leadership und Mentoring weiterzubilden. Privat weiß ich, lernt sie leidenschaftlich gerne Neues. Sie spricht 7 Sprachen fließend. Sie liebt Langwanderung, Kampfsport, Blogschreiben und Kaffee trinken. Christine, du liebst es zu reisen und kommst zurück aus deinem Sabbatical in Taiwan. Du sprichst mittlerweile gut Chinesisch.
Ja, ich lerne schon seit Jahren Chinesisch und ich wollte mein Sabbatical dafür nutzen, jetzt mal richtig in die Sprache einzutauchen. Ich habe lange jetzt hier in der Schweiz gelernt und das war dann mit der Zeit irgendwann so ein bisschen frustrierend, weil ich das Gefühl hatte, ich mache keine Fortschritte mehr. Und daher war das super, auch viel über die Kultur zu lernen. Ja, weil ich immer denke, eine Sprache zu lernen ist eben auch die Kultur und die Denkweise der Menschen kennenzulernen. Und das finde ich etwas sehr Faszinierendes. Genau.
Ja, und wir haben uns ja über eine WhatsApp-Sustainability-Gruppe kennengelernt. Du warst da auf der Suche nach Interessierten für deine Masterarbeit. Aktuell arbeitest du bei der Mikro. Was gehört genau in deinen Verantwortungsbereich?
Genau, ich arbeite als Projektleiterin bei der Mikro Supermarkt AG und bin dort verantwortlich, also bis vor meinem Sabbatical und werde jetzt zurückgehen in diese Position, für das Projekt M-Check, wo wir mit einem Logo transparent und ehrlich aufzeigen, wie groß der Umwelt- und CO2-Impact eines Produktes ist. Außerdem arbeite ich auch am Thema der nachhaltigen oder nachhaltigeren Verpackungen. Genau, das sind so meine 2 großen Projekte, die ich dort betreue und die eigentlich mit meiner Masterarbeit nicht sehr viel zu tun haben.
Ja, du bist
auf diesen Blick zumindest.
Ja, du bist mir ja wegen deiner Masterarbeit aufgefallen, weil du wurdest als Beste deines Jahrgangs bei der HWZ ausgezeichnet. Erstmal Gratulation hierzu. Lass Danke. Mich mal den Titel deiner Masterarbeit mit unseren Zuhörenden teilen. Der Titel lautet wie folgt: Der Einfluss von soziokulturellen Aspekten bei der Anwendung von Innovationsmethoden. Ich bin gespannt zu erfahren, was dein Beweggrund für dieses Thema ist. Was ist dein großes Why dahinter?
Ja, genau, das ist spannend. Ich beschäftige mich eigentlich seit jeher mit interkulturellen Themen. Auch mein ursprüngliches Studium in International Business Management hatte dieses Thema im Fokus. Und während meines MAS-Studiums war dieses Thema dann nicht so präsent im Studium, in meinem Kopf hingegen schon. Und ich habe mich immer gefragt, also Innovationsmethoden werden häufig in der westlichen Welt, sage ich mal, entwickelt. In Amerika oder in Europa werden dann aber teilweise auch in anderen kulturellen Kontexten umgesetzt und ich habe mich oder angewendet. Ich habe mich dann immer gefragt, wie geht das? Weil diese Innovationsmethoden, wir sprechen da zum Beispiel von Design Thinking oder solchen Methoden, die benötigen gewisse Voraussetzungen, die sehr unterschiedlich sein können in unterschiedlichen Kulturen, also beispielsweise direktes Feedback geben oder der Wille oder das Scheitern, das kulturell sehr unterschiedlich, mit dem sehr unterschiedlich umgegangen wird. Und das war meine große Frage. Ich habe mir immer überlegt, wie ist es möglich, jetzt als Beispiel Design Thinking in einer Kultur umzusetzen, wo Scheitern ein No-Go ist, weil das einen Gesichtsverlust bedeutet. Das war eigentlich mein Beweggrund, warum ich mich diesem Thema widmen wollte. Und das war so mein großes Why. Genau, als ich und das, diese Frage hat mich auch während des ganzen MS-Studiums begleitet und darum habe ich mich dann entschieden, dies in meiner Masterarbeit genauer zu untersuchen.
Und spannend, ja, Design Thinking, Innovation, Herausforderung, auch Herausforderung im Leadership, in der Zusammenarbeit, in internationalen Teams oder eben dann auch spezifisch die Anwendung dieser Innovationstools und Methoden. Kannst du noch mal etwas präziser darauf eingehen? Wie hängt das mit dem interkulturellen Kontext zusammen?
Genau, also ich habe in meiner Masterarbeit eine qualitative Untersuchung gemacht und mit Professionals im Innovationsmanagement Interviews geführt. Und die, ich würde sagen, drei Hauptherausforderungen, die ich da identifizieren konnte, die kann ich gerne teilen. Zum Beispiel sind kulturelle Aspekte, die vor allem in der Zusammenarbeit dann wirklich auch einen Unterschied machen, nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Also es ist nicht unbedingt etwas Greifbares, diese kulturellen Unterschiede. Dann habe ich auch festgestellt, dass kulturelle Ebenen, nenne ich das, ich spreche da von, jetzt sagen wir mal, nationaler Kultur oder ethischer Kultur, Soziokultur, Unternehmens- oder Teamkultur, sowie dann noch die individuelle Persönlichkeit der Mitarbeitenden. Diese kulturellen Ebenen lassen sich nicht immer ganz klar trennen oder sie lassen sich eigentlich nie richtig trennen. Also es ist oft nicht klar, ja, welcher kulturelle Einfluss spielt jetzt hier wirklich eine Rolle oder ist es einfach die Persönlichkeit? Also das ist eine Herausforderung. Und die dritte, gerade in Bezug auf die Innovationsmethoden. Innovationsmethoden bestehen aus verschiedenen Prozessschritten normalerweise, also beispielsweise Brainstorming und dann vielleicht irgendwann ein Testing von einem Prototypen oder sowas und ganz unterschiedliche Schritte. Diese Prozessschritte bedingen unterschiedliche Voraussetzungen beziehungsweise die kulturellen Einflüsse können je nach Prozessschritt variieren und sind nicht unbedingt immer gleich. Das heißt, wenn man in einer gewissen Kultur diese Innovationsmethode anwendet, kann ein Prozessschritt sehr gut funktionieren, ein anderer ist vielleicht eine größere Herausforderung. Diese sind so die Hauptherausforderungen, die ich identifiziert habe während meiner Arbeit und haben dann natürlich auch zur Folge, dass es in dem Sinn kein Patentrezept gibt, was man jetzt machen will, um eine Innovationsmethode im interkulturellen Kontext umzusetzen.
Ja, spannend. Du sagst eben, die Kultur kann man so nicht greifbar machen, weil es sind unterschiedliche Ebenen, die mitschwingen, deren man sich auch bewusst sein muss. Die Persönlichkeit, dann die Unternehmenskultur, dann die ethische Nationalkultur und dann ja auch noch die Zusammenarbeit, sei es jetzt mit Kunden, wenn vielleicht auch, wie du gesagt hast, ein Onboarding, Brainstorming, Prototyping, all die Sachen, die ja in diesem Innovationsprozess mitlaufen, auch dort zu schauen, wie gehen wir damit um und wie kommen wir dann auch zusammen weiter.
Absolut, das kommt noch hinzu, oder? Gewisse Innovationsmethoden binden sehr stark Kunden mit ein, also Firmen, Kunden. Und da kommt dann nochmals eine Kultur hinzu, also die Unternehmenskultur der Firma, wo die Methode angewendet wird, ist das eine und dann die Kultur des Kunden, die dann noch dazu kommt. Absolut, genau.
Und jetzt wäre es für mich natürlich sehr spannend zu erfahren, gibt es denn Lösungen, damit umzugehen? Also wie können wir das für uns ein bisschen greifbarer machen oder wie können wir lernen, damit besser umzugehen?
Ja, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt nicht in dem Sinn ein Patentrezept. Und ich habe auch festgestellt während der Erarbeitung meiner Thesis, dass es nicht die eine Methode gibt, die man dann genau überall anwenden kann oder eben irgendwo nicht anwenden sollte oder so. Also das kann man so nicht sagen. Dazu ist das Ganze zu komplex. Was ich jedoch identifiziert habe in den Interviews mit den Experten, ist, dass das Schaffen von einem von Rahmenbedingungen oder einem gewissen Setting hilfreich sein kann oder die nötige Voraussetzung schaffen kann, um eine Methode dann auch in einem bestimmten kulturellen Kontext oder im interkulturellen Kontext anzuwenden. Ich habe das dann aus den Interviews herauskristallisiert und habe dann gewisse Aspekte so noch konkreter formulieren können. Also das Schaffen von einer Umgebung des Vertrauens und der psychologischen Sicherheit ist das A und O eigentlich. Und der zweite wichtige Punkt, der eine Lösung sein kann, um damit umzugehen mit den Herausforderungen, ist das Kommunizieren auf der Metaebene. Also dass man darüber kommuniziert, wie man kommuniziert. Klingt ein bisschen abstrakt, genau. Und ist auch nicht so einfach natürlich. Das kann man nicht einfach gerade so machen. Aber diese zwei Aspekte sind Lösungsansätze, wie man Innovationsmethoden im interkulturellen Kontext anwenden kann. Ich habe dazu auch eine Framework dann entwickelt in meiner Arbeit, das aus drei Ebenen besteht und eigentlich darum, also die Idee dahinter ist die, dass man das gemeinsam im Team durchläuft, Fragen dazu beantwortet und so einerseits das Bewusstsein schafft für die Unterschiede und daraus natürlich dann auch Gemeinsamkeiten oder die gemeinsame Basis ableiten kann und zusätzlich durch diesen Prozess der Erarbeitung des oder durch das Durchlaufen des Frameworks entsteht diese Vertrauensbasis. Das ist so die Überlegung dahinter. Es geht darum, spezifische kulturelle Aspekte sichtbar zu machen, wie beispielsweise, welches Hierarchieverständnis haben wir oder wie treffen wir Entscheidungen. Dann in einer zweiten Ebene geht es um strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen, also wer gehört zum Team, wer arbeitet mit und so weiter. Und im dritten Level oder auf der dritten Ebene des Frameworks geht es dann noch um die Rahmenbedingungen, wie das Team zusammenarbeiten will, also welche Vision, welche Ziele werden verfolgt, welche Regeln sollen gelten. Und durch diese gemeinsame Erarbeitung entsteht dann das Setting oder eben diese vertrauensvollen Rahmenbedingungen, die die Anwendung der Innovationsmethode dann möglich machen.
Ja, psychologische Sicherheit, Vertrauen, auch ein Vertrauensgerüst untereinander, miteinander ist natürlich entscheidend oder matchentscheidend, wie man sagt, damit Mitarbeiter auch Fehler teilen und auch lernen miteinander, weil Fehler gehören zum Innovationsprozess. Und wenn man nur dadurch kann man besser werden und auch Innovation vorantreiben. Viele innovative Firmen, welche Fehler eben zulassen und als Lernprozess zelebrieren, sind offen für Ideen. Sie sind auch offen für Perspektivwechsel. Sie zeichnen sich dadurch auch durch eine sehr, sehr starke Wettbewerbsfähigkeit aus. Lass uns über eine gesunde und starke Unternehmenskultur sprechen. Wie kann eine Unternehmenskultur, welche das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Fokus setzt, in Zusammenhang mit interkulturellem Bewusstsein gebracht werden?
Ja, genau, wie ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, ist Interkultur nicht nur ein Thema von Nationen oder Gesellschaften, sondern besteht ja auch im Unternehmen selbst. Also Kulturen bestehen auch im Unternehmen selbst. Und sich dessen bewusst zu machen, ist sicher mal eine Grundvoraussetzung, welche Kultur besteht. Und wie ich auch schon erwähnt hatte, lassen sich diese Ebenen eben nicht ganz klar oder nicht einfach so voneinander trennen, die Unternehmenskultur und andere kulturellen Ebenen. Also die Frage ist dann natürlich, wo hört die nationale Kultur sozusagen auf und wo fängt die Unternehmenskultur? Was ich aber klar herausgefunden habe, ist eben, wie wir vorhin gerade in der vorherigen Frage besprochen haben, die psychologische Sicherheit. Ohne psychologische Sicherheit oder ohne Vertrauensbasis gibt es keinen Innovationsprozess. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Und wie diese psychologische Sicherheit dann wiederum generiert werden kann, da fließt dann die Kultur wieder mit hinein. Wie kann man diese psychologische Sicherheit herstellen? Und da dann eben wiederum das Framework, das ich vorhin gerade beschrieben habe, das kann dazu eine Hilfestellung sein. Durch das gemeinsame Erarbeiten können diese kulturellen Faktoren berücksichtigt oder sichtbar gemacht werden dann auch. Es braucht sicher eine Unternehmenskultur, die bereit ist, sich mit dem Thema der psychologischen Sicherheit und dem und ja, damit eigentlich dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist zwingend, dass das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Fokus steht. Wenn das außer Acht gelassen wird, dann übergeht man, also auch wenn kulturelle Aspekte in der Firma außer Acht gelassen werden, übergeht man eigentlich das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, weil dann immer jemand in seiner Kultur sozusagen nicht gehört wird. Klar ist das vielleicht in einer großen Firma nicht auf individueller Ebene möglich, aber insgesamt sollte das Thema, denke ich, im Mittelpunkt stehen. Genau, ja.
Ja, spannend. Da gehört natürlich ganz viel. Also ich höre auch schon bei dir raus, es ist so komplex, dieses Thema. Es gehört so viel zu dem Thema dazu. Das kann man gar nicht mit einer Patentlösung einfach erklären. Und da gehören ja auch natürlich Themen wie Werte. Sind unsere Werte? Was ist unsere Vision? Leben wir auch diese Werte? Und wie leben wir diese Werte vor? Und wie leben wir diese Werte auch miteinander? Um eben auch so ein Wohlbefinden untereinander, miteinander zu gewährleisten, spielt da natürlich auch mit. Aber ich finde es super, wie du das sehr gut auch zusammengefasst hast.
Ja, vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Ich bin in meiner Arbeit auf den Aspekt der Unternehmenskultur nicht im Detail eingegangen. Also mein Fokus war auf den soziokulturellen Aspekten. Und daher wäre das sicher nochmals ein neues, zusätzliches, spannendes Feld für eine Weiterentwicklung der Forschung, wie da diese Zusammenhänge bestehen. Genau.
Nochmal für mich zum Verständnis. Eben, ich weiß, du hast ganz viel Kontakt mit ganz vielen Menschen, auch weltweit. Du hast sogar in Hongkong lange Zeit gelebt und gearbeitet. Was ist so deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Geschäftskontakten weltweit? Wie können wir überzeugend kommunizieren und positive Beziehungen zueinander aufbauen?
Meine Erfahrung, also wirklich meine ganz persönliche Erfahrung, das hat jetzt auch nicht unbedingt direkt mit meiner Forschung für die Masterarbeit zu tun, ist ein respektvoller Umgang mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, Offenheit für deren Denkweise, nahbar sein, wirklich auch echtes Interesse zeigen an den Menschen und an ihrer Kultur, sich damit befassen wollen, zuhören, was sie beschäftigt. Das sind so die Grundlagen. Klar, man kann argumentieren, das sind grundsätzlich die Grundlagen der Zusammenarbeit oder des Beziehungsaufbaus, egal in welcher Kultur. Aber ich finde es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Dann auch das Bewusstsein über interkulturelle Unterschiede, das hilft sicher auch. Und das also bedingt oder noch einen Schritt davor, denke ich auch das Bewusstsein über die eigene kulturelle Prägung. Dort fängt es eigentlich an, also sich selber bewusst sein, ja, wo komme ich her, wie bin ich eigentlich geprägt. Dann ist das ganze Thema der Kommunikation ist so das A und O. Schlussendlich arbeiten wir über Kommunikation zusammen. Ohne also man kann nicht kommunizieren, ist ja ein bekanntes Zitat. Und daher auch wiederum die Metakommunikation, darüber sprechen, wie man kommuniziert oder auch vielleicht mal erklären, warum habe ich jetzt etwas so gesagt und oder so getan und nicht anders. Das kann sehr hilfreich sein. Und damit das gelingt, denke ich, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion extrem wichtig. Das ist auch etwas, das mir, denke ich, so in den letzten Jahren oder über die Jahre viel stärker bewusst geworden ist, wie wichtig Selbstreflexion eigentlich ist, um ja zusammenzuarbeiten und auch zu hinterfragen, eben ja, wieso mache ich überhaupt das so, wie ich es mache oder sage. Und das ist ja generell eine Fähigkeit, die im Leadership extrem wichtig ist. Ja, wenn dann ein gewisses Level an Vertrauen schon besteht, dann kann durchaus auch Humor hilfreich sein. Aber eben, also Humor ist ein heikles Thema, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt kaum ein größeres interkulturelles Minenfeld als Humor und Lachen. Aber eben ab einem gewissen Level an Vertrauen, das ist meine Erfahrung tatsächlich auch so, kann Humor oder über eine gewisse Situation lachen können gemeinsam oder auch über sich selbst vor allem lachen können, kann durchaus auch hilfreich sein und das Vertrauen weiter stärken. Was mir aber in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, ich glaube, man muss sich immer auch wieder sagen, ich finde, wir sollten nicht auf den Unterschieden zu stark verharren. Es gibt immer Unterschiede, die gibt es auch. Ja, im ganz kleinen Rahmen, die gibt es auch in meiner Familie, die alle ganz gleich kulturell geprägt sind. Sondern ich glaube, es hilft, wenn wir uns auf die Gemeinsamkeiten fokussieren und so zusammen auch eine gemeinsame neue kulturelle Basis schaffen können. Ich sage da immer gerne, 1+1 ist mehr als 2, also es steht dann mehr als die Summe aus 2 unterschiedlichen Situationen. Und das kann man dann auch, oder ist auch etwas, das im Privaten, glaube ich, sichtbar wird. Mein Mann ist aus Venezuela ursprünglich und wir sind kulturell sehr unterschiedlich geprägt. Aber ich könnte heute nicht mehr sagen, was jetzt seine Kultur ist und was meine. Also wir sind irgendwie über die Jahre zusammen, so haben wir uns so entwickelt, dass wir uns unsere eigene Kultur entwickelt haben. Und ich denke, das ist auch im Geschäftskontext dann schlussendlich möglich, wenn man eng zusammenarbeitet, dass man eine gemeinsame neue Kultur schafft. Genau. Also die Gemeinsamkeiten, die dann eine Basis bilden für eine neue Kultur. Genau.
Genau, und diese Gemeinsamkeiten helfen mir dann auch eben, den Humor leichter zu nehmen und auch darüber zu lachen und zu sagen, hey, wir kennen unsere kleinen Unterschiede, aber wir sind am Ende Menschen und wir können darüber auch schmunzeln. Und dafür brauchst du eben dieses Vertrauen, dieses ganz große Wort, damit man das eben nicht so ernst nimmt und sagt, okay, das war jetzt einfach lustig, wir lachen darüber, auch über sich selbst lachen. Ja. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, eben diese Thematik mit zu Hause, eben ich auch ein Mann, der chinesische Wurzeln hat und in der Schweiz groß geworden, ich in Persien, also im Iran geboren, mit deutschen Prägungen, jetzt auch seit 15 Jahren in der Schweiz. Mhm. Da kommt viel zusammen, natürlich auch in der Zusammenarbeit mit ganz vielen Kulturen, super bereichernd, also ich bin super dankbar über diesen Lebensweg. Und da hilft immer Selbst- und Fremdreflexion, wirklich immer mal wieder die Brille abzunehmen und zu sagen, ja, wie sieht denn mein Gegenüber das? Also auch mit ganz viel Empathie, Feingefühl und ich sage dann auch wirklich Geduld. Also es braucht Absolut. Zeit, also da zu erwarten, dass man irgendwie nach einem Training sich aneinander nähert, das funktioniert nicht. Also sich auch die Zeit zu geben, zu wachsen miteinander, zu lernen miteinander und auch Freude zu haben in der Zusammenarbeit miteinander.
Absolut. Und ich glaube auch, vielleicht auch die Bereitschaft, gewisse Unterschiede, also jetzt sind wir zwar wieder bei den Unterschieden, aber gewisse Dinge halt einfach auch zu akzeptieren, dass sie so sind und einfach auch nicht anders werden. Also auch wieder zum Humor, trotz aller gemeinsamen kulturellen Basis, die ich und mein Mann mittlerweile haben, gibt es Dinge wie eben beispielsweise gewissen Humor, den ich heute immer noch nicht lustig finde. Und das ist einfach so. Ist ja egal, also es ist dann nicht etwas, das, ja, wir sind uns dessen bewusst und das ist jetzt einfach so, akzeptieren wie es ist.
Das ist der beste Moment jetzt, weil wir sind beim Themenpunkt Humor, Lachen und auch was da passieren kann und ich weiß, dass du auch mit ganz vielen Menschen zusammenarbeitest. Kannst du ein unerwartetes oder lustiges Beispiel mit uns teilen, welches du im interkulturellen Arbeitskontext erlebt hast?
Ja, das kann ich gerne. Es gibt wirklich eine lustige Geschichte, die ich gerne erzähle, weil ich sie so irgendwie auch symbolhaft finde. Als ich in Hongkong gearbeitet habe, hatten wir ein Großraumbüro und ich habe dann halt ab und zu auch mit meinen Schweizer Kollegen telefoniert und meine Hongkonger Mitarbeitenden saßen dann dort auch nebendran natürlich. Und mit meinen Schweizer Kollegen habe ich natürlich Schweizerdeutsch gesprochen am Telefon. Und wie ich es vielleicht jetzt in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich sage oft genau in einem Gespräch, genau, genau. Und das habe ich dann am Telefon jeweils auch gesagt, genau, genau, und so im Gespräch. Und natürlich, das war mir nicht so bewusst. Und eines Tages fragte mich einer meiner Kollegen, der das immer mitgehört hat, was sagst du eigentlich immer am Telefon? Ich höre immer get out, get out. Und ich dachte einfach immer, das kann nicht sein, dass du das ständig sagst. Wir haben so gelacht. Also ich habe immer gesagt, genau, genau. Und er hat immer verstanden, get out, get out. Und sich den Kopf darüber zerbrochen, was ich da sage. Also das war dann wirklich auch von da an der Running Gag in unserem Team. Und wir haben dann immer wieder so gesagt, ah ja, get out, get out. Das war wirklich ein sehr lustiges Beispiel. Und nicht irgendwie symbolhaft.
Ja, das war wahrscheinlich dann auch erlösend, nachdem du ihm dann erklärt hast, ich meine nicht get out, sondern ich meine genau. Und das bedeutet was ganz anderes.
Absolut.
Und das herzhafte Lachen wahrscheinlich dann auch miteinander danach.
Ja, ja, absolut. Und er hat nicht gedacht, dass es an ihn gerichtet ist oder irgendwas. Er hat sich einfach gewundert, was ich sage. Und ja, das war wirklich super.
Super schönes Beispiel. Danke dir fürs Teilen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf 4 Hauptmerkmale Du hast in einem Vorgespräch mir gesagt, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Leadership. Und was sind für dich vier Hauptmerkmale, welche Leaderinnen und Leader in einer globalen Arbeitsumgebung mitbringen sollten und warum?
Ja, ich denke, da könnte man Stunden darüber sprechen, was da alles dazugehört. Und ich habe mich in der Vorbereitung für das Gespräch auch wirklich nochmals Gedanken gemacht, welche Aspekte sind, das finde ich, sind wichtig mir selber als Leaderin oder auch wenn ich mit anderen Leadern zusammenarbeite. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, sind, glaube ich, wirklich die Fähigkeiten zur Selbstreflexion und Self-Leadership, also sich selber wissen, wie wir unsere Energien managen, wo unsere Grenzen sind, wie wir funktionieren, was wir brauchen, damit wir gut arbeiten oder eben gute Leader sein können. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist aus meiner Sicht die Fähigkeit, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich kommunizieren zu können, also eben auch auf der Meta-Ebene kommunizieren zu können. Wie kommunizieren wir, aber auch an Zielgruppen angepasst ist. Und da nicht unbedingt nur mit Mitarbeitenden oder Vorgesetzten, sondern auch mit in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, also manchmal vielleicht direkt, manchmal indirekt. Das ist einer der großen Unterschiede in der Kommunikation ja auch. Dann der dritte Punkt, finde ich, ist sehr wichtig. Ich sage dem, die Fähigkeit, multidimensional zu spielen, das heißt, auf unterschiedlichen hierarchischen, kulturellen, methodischen, strukturellen, emotionalen Ebenen sich zu bewegen und das auch gleichzeitig teilweise. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt oder theoretisch jetzt, aber ich finde, das ist etwas Wichtiges, so diese Multidimensionalität leben oder eben spielen zu können. Und der vierte Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist die Fähigkeit, psychologische Sicherheit in einem Team herzustellen, ein Umfeld des Vertrauens zu schaffen. Und natürlich hängen dann diese vier Punkte alle irgendwo zusammen und ja, machen aus meiner Sicht einen guten Leader, eine gute Leaderin aus.
Ich höre jetzt immer wieder Metaebene, wirklich auch immer über die Metaebene nachdenken, die Kommunikation der Kommunikation, also wirklich immer wieder auch dort sehr proaktiv, ja, drüber zu studieren, wie kommuniziere ich, warum kommuniziere ich auch so und was hat das für eine Wirkung auf mein Gegenüber und die Rückwirkung, also ganz viel, was da mitspielt. Da kann ich dir absolut recht geben, also auch bei mir in den Gesprächen wirklich immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen oder in die Fremdreflexion, hilft enorm, sich der Thematik anzunähern und auch zu verstehen. Also es geht ja wirklich ums Verstehen, Begreifen. Und wenn man verstanden hat, warum es so funktioniert, dann kann man damit umgehen. Und deswegen braucht es diese Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem Gegenüber, um dann auch fruchtende, sage ich einfach, Beziehungen miteinander zu gestalten.
Ja, genau.
Nun interessiert es mich, von dir zu erfahren, wie du deine freie Zeit genießt, um deine Batterien wieder aufzuladen.
Ja, das ist ganz unterschiedlich und hängt eigentlich auch sehr damit zusammen, wo ich gerade stehe. Also jetzt in diesem Moment gerade, nach meinem 6-monatigen Sabbatical, stehe ich an der Schwelle, wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Und da lade ich meine Batterien jetzt im Moment gerade so auf. Also man kann natürlich auch sagen, ich habe sie jetzt aufgeladen im Sabbatical, aber so trotzdem so dieses Energiemanagement, indem ich rausgehe, gerade jetzt auch im Frühling. Ich gehe sehr gerne jetzt spazieren, versuche die Reize zu reduzieren, in dem Sinn, dass ich mich jetzt nicht voll ins Getümmel stürze und von allen Sinnen auch Reize empfange, sondern ich versuche das zu reduzieren. Das hilft mir sehr, Slowdown, sage ich dem auch, und mich so ein bisschen vielleicht in einen Kokon oder so zurückzuziehen. Das ist eine der Möglichkeiten, wie ich meine Batterien wieder auflade. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass ich finde, ich muss jetzt rausgehen und möglichst viele Leute treffen oder auch beim Sport, dass ihr dann eher aktiv und empowernd ist sozusagen, kann ich meine Batterien genau gleich aufladen. Also je nach Situation.
Ich stelle mir dich gerade in diesem Kokon vor, mit goldfarbenem Licht umgeben, was dir volle Energie gibt. Ja, absolut, auch den Ausgleich mal Slowing down, wirklich in die Ruhe gehen und auch in die Regeneration und dann wirklich auch mal was Schnelles zu machen. Es braucht die Balance von beidem.
Ja,
und da
genau.
Für sich rauszufinden, was tut mir gerade gut, ist sehr bedeutend.
Ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich, wie du genau, wie du sagst, die Balance und das dann immer herauszuspüren, was ist jetzt das Richtige, also ist das jetzt mehr Action oder mehr Ruhe? Und da immer diese Balance zu finden, da sind wir eben dann auch wieder bei der Selbstreflexion und Erkenntnis, was uns selbst in dem Moment gut tut, genau.
Sehr gut. Lass mich heute zusammenfassen, was so meine drei Haupterkenntnisse unseres Gesprächs sind. Das erste, Kultur und Interkulturalität ist nicht nur ein Thema in Bezug auf Nationalität, sondern es sind ganz viele Ebenen, die damit spielen. Und man muss sich dessen immer wieder auch bewusst sein, dass das eben einmal aus der Unternehmensebene besteht, aber auch aus verschiedenen kulturellen Ebenen. Was mir als zweites hängen geblieben ist heute, ist einfach der Faktor Humor. Lachen tut gut, Lachen beflügelt, Lachen erleichtert, Lachen dient natürlich auch zum Stressabbau. Idealerweise haben wir so starke Beziehungen, wo wir miteinander lachen können und auch über Fehler oder, sage ich mal, die Sachen, die nicht funktionieren, weil das beflügelt und gibt uns dann auch wieder die Freiheit, miteinander zu wachsen. Und dafür braucht es eben das Fundament der psychologischen Sicherheit, die du mehrfach erwähnt hast, damit wir eben auch lachen können. Und als drittes immer wieder in die Selbst- und Fremdreflexion zu gehen, um auch dort miteinander zu lernen. Vielen Dank, liebe Christine. Es hat mir so viel Freude bereitet, heute mit dir zu reden. Es war spannend und auch vielseitig. Gibt es etwas, was du gerne ergänzen möchtest, woran sich unsere Zuhörenden erinnern sollen?
Danke dir erstmal auch vielmals da für die Einladung zu diesem Gespräch. Es hat mir ebenfalls sehr viel Freude gemacht, mit dir über diese Herzensthemen zu sprechen. Ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst, diese wichtigsten Punkte, über die wir gesprochen haben. Und nein, ich glaube, das passt so aus meiner Sicht.
Sehr gut. Wo können denn Interessierte Kontakt mit dir aufnehmen?
Wer gerne mit mir in Kontakt treten möchte, kann sich gerne auf LinkedIn über mein Profil bei mir melden. Ich denke, das wirst du dann wahrscheinlich verlinken können in der Caption des Podcasts. Genau, das ist eigentlich der einfachste Weg, um sich an mich zu wenden. Ich würde mich natürlich sehr freuen, Feedbacks oder auch sonst Kontaktaufnahmen zu erhalten.
Das mache ich super gerne. Schön, dass du heute dabei warst, liebe Christine.
Danke dir.
Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Folgt und liked diesen Podcast. Ich freue mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Und bitte teile dein Feedback für zukünftige Podcast-Episoden. Stay tuned for more.